Das Entmoor-Magazin von schneller-schlau.de. Wir bringen dich leichter zum Erfolg.
Wir sprechen heute über die Erfolgsgeheimnisse erfolgreicher Absolventen in Prüfungen. Zu Gast bei uns im Schneller-Schlau-Podcast-Studio ist Walter Trummer. Er beschäftigt sich seit 1985 mit Techniken, die das Lernen und damit den Prüfungserfolg verbessern. Herr Trummer, wie finden Sie heraus, was die erfolgreichsten Strategien sind?
Bei uns sind ja jedes Jahr mehrere tausend Teilnehmer, die eine Weiterbildung mit IHK-Abschluss absolvieren. Und wir gucken uns dann natürlich genau an, wer war besonders erfolgreich, wer hat die Prüfung gut bestanden. Und diese Leute befragen wir dann auch, was ihre Lernstrategien waren, sofern sie denn welche hatten. Aber ich kann jetzt schon sagen, die hatten alle eine Lernstrategie. Also der Erfolg ist nie zufällig, sondern da muss man dann schon auch was dafür tun. Und wir gucken dann, welche Muster, welche Gemeinsamkeiten gibt es bei diesen Leuten und versuchen dann daraus natürlich ein gewisses, ich sag mal, Erfolgsrezept zu destillieren. Wir können zum einen mal sagen, dass es wichtig ist, dass man sich einen Lernplan macht. Das wird ganz häufig unterschätzt. Und wenn man jetzt mal so ganz grob zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Ich weiß, dass das immer holzschnittartig ist, aber so im Großen und Ganzen stimmt es dann halt doch irgendwie. Die Frauen neigen immer eher dazu, das zu betonen, was sie noch nicht können. Also die lernen immer sehr fleißig und wenn es dann auf die Prüfung zugeht, dann stellen die fest, oh, 10% von dem Stoff kann ich noch nicht. Und dann sind die immer ganz aufgeregt und sagen, oje, oje, und das kann ich noch nicht. Während die Männer ganz lang sehr tief in sich ruhen, so nach dem Motto, das kriegen wir dann schon irgendwie hin mit unserem Allgemeinwissen. Und dann bricht bei denen ganz oft so 4 Wochen vor der Prüfung die Panik aus, wenn sie dann wirklich feststellen, was sie alles noch nicht können. Also ich kann zumindest für unsere Akademie sagen, dass die Frauen im Schnitt erfolgreicher sind, was die Noten und die Bestehensquoten anbelangt, als die Männer tatsächlich.
Erstaunlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was wird denn aus Ihrer Sicht am meisten unterschätzt?
Ja, am meisten wird unterschätzt die Menge des Stoffes und die zur Verfügung stehende Zeit. Wenn ein Kurs, den ich berufsbegleitend mache, im Kalender 200 oder 300 Tage dauert und ich genau weiß, es gibt halt auch Tage, an denen ich nichts wiederholen möchte. Also was weiß ich, wenn Weihnachten ist, wenn ich Urlaub habe, wenn bestimmte Feierlichkeiten sind, da fallen dann nochmal einige Tage raus. Also wenn wir mal im Geiste von den 300 Tagen 50 abziehen, dann bleiben 250. Und wenn ich dann noch weiß, ich habe so und so viele Lernkarteikarten zu bearbeiten oder so und so viele Seiten Skript, dann macht es halt Sinn, wenn man sich für jeden Tag ein gewisses Pensum vornimmt und dieses Pensum dann auch konsequent abarbeitet. Und alle die, die das machen, die sind eigentlich immer recht gut im Stoff und bei denen gibt es dann auch eigentlich nie so eine Art Torschlusspanik, wenn es dann auf die Prüfung zugeht. Das sind immer eher die, die es eher schleifen lassen und dann der Meinung sind, na, nehme ich halt vorher eine Woche Urlaub und dann stellt man fest, oha, ist doch jede Menge Zeug, was da noch zu bewältigen ist.
Welche Auswirkungen hat denn die Lernumgebung?
Also von der Lernbiologie her ist es ratsam, wenn ich zum Lernen immer an den gleichen Ort gehe, weil sich dann nach einer gewissen Zeit bei mir im Gehirn so eine Art Regelmäßigkeit einstellt, also Konditionierung, sagen die Fachleute. Das heißt, mein Gehirn weiß dann immer, aha, wenn ich an diesem Platz bin, dann ist Lernen angesagt und man kommt sozusagen in diesen Lernarbeitsmodus. Dieser Lernplatz wäre idealerweise einer, an dem man wenig abgelenkt ist, also kein Blick aus dem Fenster, kein Smartphone nebendran, sondern wo nur die Dinge tatsächlich stattfinden, mit denen ich mich jetzt beschäftigen möchte. Und wenn es ganz ideal ist, dann wäre es auch ein Platz, an dem ich nicht durch Freunde oder Familie gestört werde, weil halt alle 2 Minuten irgendein anderer was von mir will. Es gibt aber auch Menschen, die lernen überall gut. Also wir bieten ja bei uns auch an, über die Lernplattform, alle Inhalte über alle Devices nutzen zu können. Das heißt, ich kann überall, wo ich bin, über mein Smartphone die Lerninhalte abrufen. Und wir wissen von ganz vielen Teilnehmern, dass die so 5-Minuten-Einheiten am Handy tatsächlich nutzen, wenn sie auf dem Bus warten oder einen Termin haben oder in der Mittagspause sind. Also beides ist grundsätzlich möglich. Ideal wäre allerdings ein fester Lernplatz, eine feste Lernumgebung. und damit es auch wirklich stattfindet, wäre es günstig, wer immer das hinkriegen kann, das in seinen Tagesablauf fest zu integrieren. Also keine Ahnung, jemand kommt um 18 Uhr nach Hause, dann will er irgendwas Abendessen und vielleicht noch eine halbe Stunde einfach gar nichts machen. Und dass man sich dann vornimmt, 19.30 Uhr oder um 20 Uhr beschäftige ich mich eine halbe Stunde mit meinen Unterlagen. Da wissen auch meine Freunde und meine Familie Bescheid, dass ich da nicht gestört werden will. Und dann ist es so ein festes Ritual, an das man dann nicht mehr denken muss. Wir müssen auch morgens nicht dran denken, uns die Zähne zu putzen. Hoffentlich.
Wie sollte man vorgehen? Zuerst die schönen Themen oder besser mit den dicken Fröschen starten?
Ja, da gibt's tatsächlich keine so ganz allgemeingültige Antwort. Das hängt nämlich von der Person ab. Es gibt Menschen, die mögen es, wenn sie früh die dickste Kröte, also sprich das Hässlichste, was an dem Tag zu tun ist, erledigen, weil sie sich dann nämlich für den Rest des Tages frei fühlen. Andere Menschen brauchen erst Erfolgserlebnisse. Das sind also Leute, die auch auf der To-Do-Liste erstmal hinschreiben, To-Do-Liste schreiben, damit sie schon mal eine Sache abhaken können. Ist alles gar nicht schlimm, ja? Jeder muss da so sein Ding finden. Die sollten erst mit einer einfachen Sache starten, um so das Gefühl zu bekommen, jawohl, ich bin im Arbeitsmodus, das funktioniert, und können dann an die schweren Dinge drangehen. Also hier sollte jeder für sich ausprobieren, womit er oder sie happy ist, und da gibt's auch kein richtig oder falsch.
Wie ist es mit Belohnungen? Dürfen wir uns auch selbst belohnen?
Ja, ganz unbedingt. Belohnung ist ja was ganz, ganz Wichtiges überhaupt. Ohne Belohnung, also sprich ohne die Befriedigung von Bedürfnissen, würden wir uns ja überhaupt nicht bewegen. Das hat schon in den 50ern des letzten Jahrhunderts ein gewisser Abraham Maslow herausgefunden. Der hat es in der Pyramide dargestellt und die sagt vereinfacht, immer dann, wenn wir einen Mangel verspüren und diesen Mangel befriedigt haben wollen, dann sind wir bereit, uns anzustrengen. So, jetzt gibt es bei uns im Gehirn ein Areal, das für Belohnungen zuständig ist. Man kann sich also vorstellen, das ist ein bestimmter Bereich im Gehirn und da werden bei positiven Erlebnissen Endorphine freigesetzt. Das ist sowas Ähnliches wie ein Dopingmittel. Das ist zum Beispiel der Botenstoff Oxytocin, der da freigesetzt wird. Und der sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen. Dieses Belohnungssystem ist etwas ganz stark Ausgeprägtes bei uns. So funktionieren auch leider alle Süchte, also Spielsucht oder Drogensucht, verschafft uns in diesem Gehirnareal diesen Glücksmoment, diesen Kick. Und das ist der Grund, warum man das immer wieder und immer wieder und immer wieder haben will, weil der Mensch halt nach diesen Glücksgefühlen strebt. Und da gibt es auch ganz interessante Tierversuche. Man hat Ratten einen Draht in das Gehirn implantiert, wo die durch einen Schalter genau das stimulieren konnten. Also sie konnten sozusagen dieses Dopamin durch das Drücken eines Schalters auslösen. Was haben diese Ratten gemacht? Die haben irgendwann nur noch auf diesen Schalter gedrückt und sind schlicht und ergreifend verhungert. Die wollten nicht mal mehr was fressen. Die waren so drauf von diesem immer wieder Glücksgefühle erleben, dass sie nur noch diesen Schalter betätigt haben. So, und was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt es immer dann, wenn ich eine bestimmte Arbeit erledigt habe, dann darf ich mich dafür auch belohnen. Jetzt gibt es Menschen, die sind allein dadurch belohnt, wenn sie auf ihre Arbeit schauen. Also die gucken sich an, hurra, heute 20 Seiten Skript geschafft. Das fühlt sich gut an, das ist für die schon Belohnung genug. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen so eine externe Belohnung und die dürfen sich dann auch mit Dingen belohnen, die sie gerne mögen. Das kann irgendwas Leckeres zum Essen sein, das kann ein Kinobesuch sein, was auch immer. Also da darf sich jeder selber das aussuchen, was ihm besonders anspricht.
Aus meiner Schulzeit kenne ich noch das Lernen mit Karteikarten. Wie passt denn diese doch recht traditionelle Lernmethode in unsere moderne Welt?
Die passt noch sehr gut in unsere moderne Welt. Denn auch wenn sich in unserer Welt sehr viel verändert hat, unser Gehirn ist immer noch das gleiche wie vor 500 und wahrscheinlich auch vor 5000 Jahren. Deswegen passen Lernkarteikarten sehr gut. Wofür eignen sich Lernkarteikarten? Sie eignen sich zunächst mal, um sich Basiswissen anzueignen. Das heißt, ganz bestimmte Grundlagen können mit Lernkarteikarten perfekt gelernt werden. Vorne drauf die Frage, hinten drauf die Antwort. Und das ist ein ganz einfaches System. Das, was ich gekonnt habe, kommt auf den gekonnten Stapel. Und das, was ich nicht gekonnt habe, kommt sozusagen wieder nach unten und muss nochmal wiederholt werden. Das gibt's selbstverständlich mittlerweile auch als App in elektronischer Form, funktioniert genauso. Und das Motivierende ist halt hier wieder, ich kann sehen, wie der gekonnte Stapel immer größer wird, immer höher wird. Und bei der App wäre so eine Art Uhr, die dann immer weiterläuft, dass ich also an dem Zeiger sehen kann, aha, bin noch ein Stück weiter gekommen und ich habe jetzt schon 50%, 60%, 65% der Karten geschafft. Und das, was man eben nicht gekonnt hat, wird in immer kürzeren Abständen dann wiederholt. Und das sorgt dafür, dass dieses Basiswissen, das man für ganz viele Fächer einfach braucht, fest im Gehirn und zwar dauerhaft im Gehirn verankert wird.
Ich höre auch immer wieder, dass sogenannte Mindmaps ganz toll zum Lernen sein sollen. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, Mindmaps, eine ganz tolle Sache, die man seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kennt und die mittlerweile jetzt wirklich überall Verbreitung gefunden haben. Das ist ja eine gehirngerechte Möglichkeit, sich einen Stoff aufzuschließen und zugänglich zu machen. Man schreibt das Thema in die Mitte und bildet dann Äste um dieses Thema herum, wo man die Unterkapitel sozusagen anordnet. Das Tolle daran ist, dass man die Zusammenhänge sehen kann. Und unser Gehirn arbeitet ja nicht linear wie eine DIN A4-Seite. Das heißt, unser Gehirn arbeitet nicht von oben nach unten, eins nach dem anderen, sondern unser Gehirn springt. Und wenn ich jetzt auf dieses Blatt draufschaue und sehe die einzelnen Themen, dann fällt mir zu irgendeinem Ast noch was ein, dann kann ich das diesem Ast hinzufügen. Und 5 Sekunden später fällt mir zu einem ganz anderen Ast noch was ein und dann füge ich das dort hinzu. Des Weiteren kann man bei Mindmaps natürlich sich das auch noch schön gestalten. Wenn jemand ein visueller Mensch ist, dann kann er sich da Bilder dazu machen, er kann sich Skizzen dazu machen, sodass das Ganze dann für das Auge und auch für beide Gehirnhälften sehr attraktiv zum Anschauen ist. Und ich weiß von vielen unserer Teilnehmer, dass die ihre Mindmaps an allen möglichen Orten in ihrem Haus befestigt haben. In der Küche, am Küchenschrank, bis hin zur Toilette, weil man halt da auch am Tag einige Minuten in, ich vermute mal, entspannten Zustand verbringt und dabei natürlich auf dieses Mindmap schaut und somit auch die Lerninhalte mitbekommt.
Es war jetzt eine Fülle von Informationen, Herr Trummer. Wo können sich unsere Hörerinnen und Hörer denn genauer informieren, wenn sie gehirngerechte Inhalte in der Weiterbildung nutzen wollen?
Ja, wir machen für alle Menschen, die sich für das Thema Weiterbildung und gehirngerechte Weiterbildung interessieren, ungefähr alle 14 Tage sogenannte Infoabende. Die Termine sind online bei uns auf der Seite schneller-schlau.de zu finden. Und wir machen diese Infoabende an allen unseren Standorten in ganz Deutschland, aber auch selbstverständlich online in einem Livestream, sodass man auch ortsungebunden ist und sich frei irgendeinen Termin aussuchen kann.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Trummer.
Ich danke Ihnen, Frau Seel.
Das Entmoll-Magazin von schneller-schlau.de. Wir bringen dich leichter zum Erfolg.